Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem Talk zum Thema einfach offene Blue Sky Feeds bauen. Zuerst einmal, ich mag dezentrale soziale Netzwerke. Warum? Es gibt ganz viele zentrale soziale Netzwerke, aber da gibt es ganz viele Probleme, ganz viele doofe Dinge. Einmal ist man in der Plattform gesperrt. Das bedeutet, wenn man irgendwo anders hinmigrieren möchte, weil einem die Plattform nicht mehr gefällt, weil das immer so ein Gesamtpaket ist. Also man kriegt dann immer Moderation, man kriegt eine UI, man kriegt quasi auch eine gewisse Userbase, die dann halt da ist. Man kann nicht einfach wegmigrieren, weil dann verliert man alle seine Follower zum Beispiel und meistens auch die ganzen Daten, die man so erstellt hat. Also zum Beispiel Bilder, Posts, was auch immer. Ja, deswegen habe ich, da mich das schon länger fasziniert, dann mehrmals probiert, ein eigenes zu bauen. Aber das ist natürlich nicht so ganz trivial und hat leider nie so richtig dann ganz gefruchtet. Einmal 2020 und dann etwas später nochmal mit besonderem Fokus auf so inhaltsadressierte Ansätze, wo dann der Content eben auch komplett dezentral zugestellt werden kann. Genau. Nun ist es so, dass ich Blue Sky als Option hier schon länger verfolgt habe. Am Anfang war das aber so, dass es einfach so ein Subprojekt von Twitter war, rausgespinnt, wo deren Ziel war, dass sie quasi schauen, wie sie vielleicht die Twitter-Architektur langfristig dezentral gestalten könnten, da sich Twitter damals Gedanken gemacht hat, dass sie eben immer dieses Problem haben, dass in jeder Jurisdiction, wo sie agieren, so ein bisschen andere Regelungen gelten und dann vielleicht die Idee war, dass sie in jedem Land zum Beispiel eine eigene Instanz laufen lassen, die auch technisch so ein bisschen unabhängiger sind voneinander, um damit zum Beispiel zurechtzukommen. Genau, dann aber so richtig los ging es mit Blue Sky dann erst so Ende 2022. Und ich meine, vielleicht kennt ihr schon Mastodon und Blue Sky ist im Prinzip auch ähnlich dazu eine, von der UI dann zumindest, eine Microblogging-Plattform, die aber eine neue dezentrale Architektur und ein eigenes neues Protokoll nutzt. Die Idee hierbei ist, die Dezentralität wird dadurch erreicht, dass wir nicht irgendwie komplett Peer-to-Peer-Systeme oder sowas nutzen, so jeder User mit jedem anderen User sich verbindet und direkt Daten austauscht, sondern es geht darum, dass quasi jeder Teil des Systems möglichst einfach austauschbar ist, auch wenn bestimmte Teile des Systems zum Beispiel sehr, sehr aufwendige Aspekte übernehmen und von größeren Firmen oder auch Unternehmen gehostet werden müssen. Ja, und ein paar Beispiele, die hier genannt werden können, ist zum Beispiel, dass man sein Handle sehr einfach ändern kann. Also Handles sind bei Blue Sky Domains, zum Beispiel @example.com. Und das Schöne ist, diese Handle kann man ganz einfach aktualisieren, jederzeit, ohne dass man seine ganzen Daten zum Beispiel umziehen muss oder ohne dass die Identität gewechselt wird. Das heißt, alle Leute, die einem folgen, folgen einem auch weiterhin. Und das funktioniert dadurch, dass eben diese Identität ein eigenes Layer ist. Und wenn man dann eine Handle festlegt, dann wird einfach ein DNS-Record gesetzt, der auf diese Identitäts-ID zeigt. Eine andere Sache ist, dass auch die initiale User Experience aber trotzdem möglichst einfach sein sollte, mit Public Keys und sowas. Und das macht es tatsächlich möglich, dass man erstmal bei einem relativ zentralisierten Provider startet, der quasi einfach alles für einen übernimmt, aber dann auch wegmigrieren kann und die Identität behält, ohne dass man ab dann noch dem bestehenden Provider vertrauen muss oder dass der Provider überhaupt mitwirken muss bei der Migration zu einem neuen Hoster. Genau, aktuell ist Blue Sky bei 35 Millionen User und es kommen immer noch mehr dazu. Besonders beliebt ist es aktuell in den USA, da dort sehr, sehr aktiv nach Twitter-Alternativen geschaut wird. Und genau. Ja, dann kommen wir mal kurz zum Ad-Protokoll, denn Blue Sky ist eine App, aber sie haben sich auch gleich ein ganzes Protokoll überlegt und das ist nicht unbedingt nur auf Microblogging spezialisiert. Ich hatte ja gerade schon das mit den Layern erwähnt. Das kann man einmal ganz kurz hier sehen. Sie haben ein Paper dazu veröffentlicht vor einem Jahr, wo Sie einmal quasi das komplette Konzept, die Ideen hinter Blue Sky im Ad-Protokoll zeigen. Und da ist es eben so, dass es gibt das erste Layer, das sind die Personal Data Services, Server, die PDSs. Und jeder User hat eins. Und dieses PDS hat einfach nur die Aufgabe primär, die ganzen Daten dieses Users zu hosten. Also jeder Post, den man erstellt, jeder Like, wenn man Leuten folgt, das sind alles einfach nur einzelne Records, die man sich so ein bisschen wie einfach JSON-Dateien oder Blobs vorstellen kann. Das ist kein JSON, aber es unterstützt genau die gleichen Strukturen. Und dieses PDS kann man sich dann aussuchen, welches man nutzt zum Hosten, aber dem muss man auch nicht unbedingt vertrauen. Also es ist so, dass man zum Beispiel sein Key-Material bei sich behalten kann und dann einfach immer jeden Post, den man erstellt, signiert und das nur auf dem PDS bereitstellt und das dann zum Beispiel nur noch so ähnlich wie ein Git-Hoster agiert, der irgendwelche Git-Repos mit signierten Commits hostet, die man dann auch nicht mehr unbedingt vertrauen muss, wenn man diese Signatursysteme nutzt. Nun ist es aber so, dass es von diesen PDS ja potenziell sehr, sehr, sehr viele geben kann. Und deswegen gibt es dann die Relays. im nächsten Schritt, die dann WebSocket-Streams von allen PDSs, die es eben gibt, konsumieren. Deswegen sind Relays sind doch etwas rechnen und vor allem bandbreitenintensiver. Und dann in einem schönen großen Stream bündeln, den man dann frei konsumieren kann. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und dieser riesige Stream an Daten wird dann von allen möglichen Services, die dann wirklich konkrete Sachen damit tun, konsumiert. Zum Beispiel gibt es hier Labeler, Feed-Generatoren, zu denen kommen wir gleich. Und vor allem das Blue Sky App View, was eben alle diese Sachen dann aggregiert, in eine Datenbank packt und dann API, eine API anbietet, die dann Views auf diese Daten ermöglicht. Deswegen auch das App View. Also zum Beispiel sowas wie, gib mir für diesen Post hier den kompletten Reply-Baum, also ne, den kompletten Discussion, den kompletten Baum an Leuten, die da geantwortet haben. Oder auch so einfache Dinge wie zum Beispiel alle Posts, die ein User gepostet hat oder wer einer Person alles folgt und so weiter. Ja, nun ist es aber so, dass das Ganze natürlich steht und fällt damit, dass auch wirklich von jedem dieser Layer mehrere unabhängige Provider existieren, weil man kann zwar jeden einfach austauschen, aber dafür muss es überhaupt erstmal mehrere geben. PDSs sind sehr, sehr einfach zu hosten, das ist auch so ein bisschen eine Design-Decision beim Protokoll, dass sie wirklich sehr, sehr wenig Bandbreite brauchen, sehr wenig Ressourcen. Davon gibt es relativ viele, auch wenn die allermeisten User gerade auf dem offiziellen sind, einfach weil es da am einfachsten ist, sich anzumelden. Das sehe ich aber bei den PDSs zumindest weniger als Problem, weil das sich, wie gesagt, sehr, sehr einfach migrieren lässt. Bei den Relays ist es so, da gibt es jetzt seit tatsächlich ungefähr einer Woche ein richtiges zweites offizielles, oder nicht offiziell, sondern ein zweites inoffizielles Relay von BlackSky. Das ist quasi eine Firma, die jetzt versucht, eine komplett unabhängige BlueSky-Infrastruktur von BlueSky, der Firma, aufzubauen. Und die haben eine neue Relay-Implementierung in Rust geschrieben in 3 Wochen, die ganz toll und wunderbar ist und ja, jetzt in Produktion läuft und anscheinend hervorragend funktioniert. Also beim Relay hat man jetzt tatsächlich ganz viele Möglichkeiten. Ja, das große Problem aber noch ist das AppView. Denn da ist es wirklich so, dass es mit Abstand am komplexesten und nutzt auch die meisten Ressourcen. Und dementsprechend ist auch das, was jetzt am längsten gedauert hat, bis es da wirklich Alternativen gibt. Es haben zwar in den letzten Monaten immer mal wieder so ein paar Hobbyentwickler quasi eigene kleine App-Views aufgesetzt, die aber nicht so gut skalierbar waren oder auch nicht so komplett alle API-Endpunkte unterstützt haben und so. Und da kommt aber gerade auch richtig Bewegung rein. Es gab jetzt 2 Blue Sky-Konferenzen, eine in den USA und jetzt vor 2 Wochen eine in Hamburg, wo sich sehr, sehr viele Interessierte zusammengefunden haben, die wirklich Lust oder eine große Motivation darauf haben, jetzt ein eigenes App-View auf die Beine zu stellen. Und da passieren gerade Dinge. Ich rechne damit, dass vermutlich so ein komplettes, unabhängiges App-View, was auch wirklich alles kann, ja, sehr bald verfügbar sein wird. Genau. So, zurück zu den Slides. Offene Daten. Wie ich gerade schon erwähnt habe, ist alles, was von diesem Relay rausgegeben wird, ist einfach ein riesiger WebSocket-Stream, den jeder konsumieren kann. Aber man kann theoretisch einfach direkt bei den ganzen PDSs nach den Daten nachfragen. Das ist ein großer Unterschied zu Mastodon. Bei Mastodon ist es so, dass nicht einfach jeder Server alle Daten von Usern, die auf der eigenen Plattform, die auf dem eigenen Home-Server auf der eigenen Instanz sind, rausposaunt, sondern das Ganze wird quasi nur nach Anfrage rausgegeben. Das ist bei Blue Sky komplett anders, da wird alles einfach in die Welt hinausposaunt, sowohl vom PDS, dann auch vom Relay. Das hat natürlich Vorteile als auch Nachteile. Vorteile sind, dass dadurch alle gleichen Zugriff zu allen Daten haben und damit auch sehr, sehr viele coole Dinge bauen können, wo wir gleich hinzukommen. Ein Problem ist natürlich Privacy, das heißt, man muss sich bewusst sein, dass alles, was man auf Blue Sky postet und macht, Likes, Blogs übrigens auch, sind komplett öffentlich und von allen Personen oder von jeder Person mit Internetanschluss weltweit trivial einsehbar. Und darauf wird man auch hingewiesen, wenn man sich einen Blue Sky Account erstellt, zumindest in der offiziellen UI. Aber trotzdem überrascht es dann doch immer wieder Menschen, wenn sie das zum Beispiel jetzt nicht so aktiv wahrgenommen haben. Ja, das sind offene Daten, die sind auch in Echtzeit verfügbar, können wir uns mal kurz anschauen. Was dieses Relay eigentlich ausgibt, ist ein Stream an CBOR-encodierten Binary-Blobs, die auch die ganzen Signaturen und so enthalten. Und das ist so ein bisschen sehr bandbreitenintensiv und es ist auch nicht so unglaublich einfach zu konsumieren. Deswegen gibt es jetzt einen neuen Service, gut, so neu ist er nicht, ein Jahr schon, der heißt Jetstream, mit dem man das Ganze deutlich einfacher machen kann. Was er tut, ist, er setzt sich einfach hinter das Relay, konsumiert den Relay-Stream und gibt dann einen neuen WebSocket-Stream aus, der schöne JSON-Events enthält. Können wir uns einmal anschauen. Wir können einfach eingeben WebSocket, WSS, Doppelpunkt, Jetstream 2.us West zum Beispiel.
Der Jetstream ist übrigens sehr, sehr einfach selbst zu hosten. Das ist eine kleine Go-Binary. /subscribe. So, ich möchte das Ganze erstmal in der Rohform zeigen. Da gucken wir mal rein. Und da sehen wir jetzt tatsächlich sämtliche Ad-Protokoll-Records, die gerade in Echtzeit erstellt werden, vorbeirauschen. Der Großteil davon sind tatsächlich Blue Sky-Daten. Und bei Blue Sky-Daten sind vielleicht wenig überraschend die Likes tatsächlich am häufigsten. So, wir können das jetzt ein bisschen runterfiltern. Das ist auch eine Sache, die Jetstream hinzufügt, die das Ganze ein bisschen angenehmer zu benutzen, als jetzt das Relay macht. Ist, man kann angeben, welche Collections man haben möchte. In dem Fall jetzt zum Beispiel alle Posts. Und jetzt können wir mit JQ noch dahinter packen, um das Ganze nochmal ein bisschen schön zu rendern. Und dann nur einen bestimmten Aspekt, in dem Fall jetzt von dem Commit. Das ist quasi der Commit, in dem, das ist so ein bisschen diese signierte Ebene. Darin befindet sich dann der Record und der hat dann das Feld Text. Dieser Text ist jetzt quasi Post-spezifisch. Commit und Record sind bei allen Records der Fall. Wenn wir das jetzt anzeigen, dann sehen wir hier sämtlichen Text aller Blue Sky Posts, die jetzt in Echtzeit gerade abgegeben werden weltweit, mit im Schnitt so maximal eine halbe Sekunde Verzögerung ungefähr, bis die hier auftauchen. Also das Ganze ist wirklich sehr, sehr effizient gestaltet und das ist auch die ganze Idee hinter dem Ad-Protokoll und warum sie sich eben Neues überlegt haben, dass eben sowas hier besonders gut funktioniert. Und das Ganze eben auch eine vollwertige Alternative zu Twitter bietet, was halt Sachen angeht, wie zum Beispiel alle Daten sichtbar zu haben, wenn man eben Replies hat von ganz, ganz vielen verschiedenen Instanzen. So. Genau, man kann sich die Daten auch so anschauen. Also wenn wir jetzt mal kurz, es gibt verschiedene Tools, pdsls.dev zum Beispiel anschauen, dann ist das jetzt mein eigener User-Account, da kann man jetzt reinschauen. Der hat eine DID, das ist quasi dieser kryptografische Layer, auf den dann zum Beispiel mein Handle zeigt, die Domain, die ich mir auswähle. Dann gibt es verschiedene Blobs, das sind zum Beispiel Medieninhalte, die halt ein bisschen größer sind als so ein bisschen JSON oder auch Videos seit neuestem. Und hier ganz interessant sind jetzt eben die ganzen Collections, also die Rekordtypen, die ich alle in meinem Account habe. Und hier haben wir Blue Sky Feeds, Blue Sky Posts, Blue Sky Likes, Blue Sky Posts und so weiter. Und die kann man sich ja auch einfach anschauen, nicht nur in Echtzeit, sondern natürlich auch die kompletten Archive. Also zum Beispiel alle meine Follows sind hier verfügbar und da kann man einmal durchgehen. Und die sind hier mit TIDs generiert. Das ist einfach nur ein Timestamp, encodiert in Base32, damit die schön sortierbar sind. Dadurch ist diese Baumstruktur effizienter mit den Signaturen. Und wenn wir jetzt auf einen von denen gehen, dann ist da einfach nur im Prinzip ein Feld, wem ich denn jetzt folge, also einfach die DID von der Person und wann ich diesen Follow erstellt habe. So, nun kommen wir zum Thema Social Media Algorithmen. Die haben ja im Prinzip eine, oder im Allgemeinen eine eher schlechte Reputation, denn, Moment, die sind darauf ausgelegt, eben üblicherweise die kommerziellen Interessen des Plattformbetreibers zu sättigen. Das heißt, man wird möglichst lange auf der Plattform gehalten, man soll möglichst süchtig am besten danach werden, möglichst viel Werbung sehen, oh ja. Und man hat auch meistens wenig Einfluss darauf, wie dieser Algorithmus dann jetzt funktioniert. Es gibt fast immer nur einen Algorithmus und in letzter Zeit wird das durch Regulation zum Beispiel in der EU ein bisschen besser, aber man weiß eigentlich auch nicht, warum jetzt ein Post einem angezeigt wird, also warum dieser spezifische Post jetzt in dem eigenen Feed gelandet ist. Und meiner Meinung nach sind Algorithmen aber eigentlich ganz cool, denn es gibt einfach sehr, sehr viele Inhalte auf sozialen Netzwerken. Und wenn man jetzt natürlich nur einzelnen Leuten, die man zum Beispiel kennt, privat folgen möchte, schauen möchte, was die so tun, braucht man jetzt keinen Algorithmus. Aber für sehr, sehr viele andere Use Cases, also wenn man zum Beispiel up-to-date bleiben möchte mit irgendwelchen Open-Source-Projekten, die man interessant findet, oder irgendwelchen Filmen- und Fernsehproduktionen oder Spieleentwicklungen, was es da auch alles gibt, dann ist das wirklich sehr, sehr viel Content, durch den man sich da graben muss. Und deswegen haben Algorithmen das Potenzial, einerseits natürlich die eigene limitierte Zeit möglichst gut zu nutzen, indem wirklich die spannendsten und interessantesten Inhalte für einen persönlich angezeigt werden. Oder auch einfach neue Inhalte, die man vielleicht noch nicht kannte und mag, die ähnlich sind zu anderen Sachen, die man kennt, zu finden und so weiter und neu kennenzulernen. Genau, deswegen kommen wir nun zum Blue Sky Custom Feeds, das ist bei Blue Sky nämlich tatsächlich auch so eine Sache. Schon länger gibt es so diese Idee, dieses, vielleicht schon mal gehört, Marketplace of Algorithms, also dass man quasi einen Marktplatz der Algorithmen hat, so ein bisschen quasi wie ein App Store. Also in Blue Sky in der Praxis ist das so ein bisschen anders. Da kann es nämlich so, dass jeder User auf der Plattform eigene benutzerdefinierte Feeds veröffentlichen kann. Wie funktioniert das? Sehr, sehr einfach. Wir haben ja gerade diese Records gesehen, die man sich einfach anschauen kann. Und dann haben wir gesehen, es gibt Follows, es gibt Posts und so weiter. Und wenn wir uns jetzt hier einen anderen User anschauen, zum Beispiel das jetzt Jazz, hat früher eigene Feeds gebastelt und ist jetzt zum Beispiel auch bei Blue Sky angestellt. Soweit ich weiß, sorry, wenn das gerade nicht mehr ganz korrekt ist. Und hier sehen wir jetzt die ganzen Feeds, die eben diese Person erstellt hat. Zum Beispiel gibt es ja einen Cat-Feed. Was der jetzt tut, ist, der nutzt Computer Vision, um alle Bilder, die auf Blue Sky gepostet werden, zu erkennen. Und alle, auf denen mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine Katze zu sehen ist, wird dann in diesen Feed gepackt. Und wie wir hier sehen, ist es auch einfach nur wie ein Post oder ein Follow, ein ganz normaler JSON-Record. Und hier sind dann einfach so Metadaten wie eben so ein Avatar-Bild, das ist ein Blob, wann dieser Feed erstellt wurde, eine kleine Beschreibung und ein Name des Feeds. Und besonders interessant ist jetzt, wie funktioniert dieser Feed eigentlich? Also wenn man ein Feed veröffentlichen möchte auf Blue Sky, erstellt man einfach einen Record mit diesem spezifischen Format. Und ganz wichtig ist die DID, die man hier angibt. Das ist nämlich eine DID Web. Das bedeutet, die ist nicht an einem kryptografischen Schlüssel geankert, sondern einfach an einer Domain. Und wenn wir jetzt diesen Feed hier uns anschauen wollen oder wissen wollen, was dieser Feed so anzeigt, dann können wir uns einfach, wir machen das jetzt einmal quasi von Hand, diese DID kopieren. Dann müssen wir eine HTTP-Request senden. Auf eben die Domain, die bei der DID-Web angegeben ist, /well-known-DID-JSON. Und da sehen wir jetzt, dass eben diese DID einfach Services bietet, ein B-Sky Feed Generator, das ist das, was wir wollen, und der ist, Überraschung, auf exakt der gleichen Domain gehostet. Das machen die meisten Leute, die Feeds veröffentlichen, so einfach, weil es praktisch ist. Sobald wir dann herausgefunden, wo der gehostet ist, können wir dann einfach den xrpc/app-b-sky-feed-get-feed-skeleton Endpunkt anbieten und dem dann den Feed übergeben, den wir generieren lassen wollen. Dieser Feed, den wir übergeben, ist eine @URI. Das bedeutet, hier vorne haben wir die User-ID, die kryptografische von dem User, der sie veröffentlicht hat, Jazz in dem Fall. Dann den Typ B-Sky Feed Generator und zum Schluss dann noch den R-Key, also welchen Key, welche ID dieser spezifische Record in dem Repo hat. Repo in dem Fall userspezifisch. Klicken wir mal drauf. Und was wir jetzt zurückbekommen, ist auch wieder JSON, und zwar einfach eine Liste an Posts. Und das ist jetzt einfach die Liste an Posts, die eben in diesem Feed von diesem Algorithmus angezeigt werden. Und ich meine, wir können uns jetzt einfach mal anschauen. Auch da können wir uns jetzt wieder diese @URI kopieren, können dann eben in den Explorer gehen und können dann hier eben diese @URI angeben. Enter. Und es ist immer noch die gleiche, die ich jetzt vorhin schon zum Testen benutzt habe. Hier hat einfach jemand eben ein Bild mit einer Katze gepostet. Wir sehen also, das wäre jetzt der erste Post in diesem Feed. Auf Blue Sky selbst sieht das dann so aus, dass eben hier ist zum Beispiel jetzt der User und dann haben wir hier die ganzen Feeds, natürlich in etwas schöner gerendert als jetzt hier mit der JSON-Ansicht. Dann klicken wir auf den CatPix-Feed und dann sehen wir, große Überraschung, es ist jetzt quasi natürlich normal in der Blue Sky UI, aber auch wieder derselbe Post zuerst und dann halt ganz viele weitere Katzenbilder, die so erkannt wurden. Genau, so, dann machen wir mal weiter. Ja, hier soll jetzt ein Blue Sky Feed eingebunden, ein Blue Sky Post eingebunden sein, der anscheinend nicht eingebunden wird, aber zum Glück haben wir Alt-Text, der stattdessen angezeigt wird. Ich habe dann nämlich begonnen, vor 2 Jahren, um mal kurz das Ganze jetzt einzuführen, einen eigenen Blue Sky Client zum Spaß zu entwickeln. Denn ich hatte ja schon erzählt, ich habe in der Vergangenheit selbst versucht, so einen dezentralen zu bauen, so ein komplettes Netzwerk, hat nicht so gut geklappt. Aber als ich Blue Sky dann ausprobiert habe, habe ich gesehen, oh, das ist ziemlich cool, diese Architektur. Das ist ähnlich zu dem, oder zumindest die Datenstrukturen sind relativ ähnlich zu dem, wie ich mir das auch vorgestellt hatte oder zumindest probiert hatte. Und baue ich doch erstmal einen Client, der so ein bisschen angenehmer ist oder zumindest für mich cooler zu benutzen als jetzt der offizielle, so ein bisschen in so einem TweetDeck-Style. Es ist natürlich schade, dass die hier nicht einbinden. Naja, vielleicht können wir, oh ja, wir können draufdrücken. Ach, perfekt, dann machen wir das halt so. Ja, ich habe halt begonnen, daran zu arbeiten. Das ist jetzt erstmal dieser erste Screenshot davon. Einfach so ein BlueSky-Client halt mit TweetDeck-Style. Oh. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich, aber es macht nichts. Covern ganz schnell. So. Oh, jetzt werden sie sogar geladen. Ein Wunder ist geschehen. Nun gut, dann war es so, dass BlueSky irgendwann Custom Feeds eingeführt hat, beziehungsweise erstmal die Datenstrukturen dafür. Und das fand ich auch sehr, sehr cool. Und dann habe ich einfach in meinem BlueSky Client schon mal ein Feature eingebaut, um sich diese Feeds anzeigen zu lassen, indem einfach eben diese Schritte, die ich euch gerade Stück für Stück von Hand gezeigt habe, dann einfach von meinem Client getan werden und man sich damit dann schon mal die Feeds anzeigen lassen kann. Zu dem Zeitpunkt war das schon eben spezifiziert, aber noch nicht in der offiziellen BlueSky App implementiert und dementsprechend auch nicht so einfach testbar. Daher war es dann so, dass eben auch viele der ersten Feeds, die dann so entwickelt wurden, die meisten davon schon oder viele schon auch bevor eben, wie gesagt, die offizielle App das unterstützt hat, dann einfach damit getestet wurden und dann auch direkt funktioniert haben. Ja, und dann kam so ein bisschen die, meine Güte, so. Dann kam so ein bisschen die goldene Zeit der ersten Feeds. Da waren alle ganz begeistert und haben ganz viele tolle Feeds gebaut. Ich bin auch ein bisschen kreativ geworden und habe eine sehr, sehr ineffiziente, aber sehr cool aussehende Query geschrieben für einen Feed, der so ein bisschen wie ein Empfehlungsalgorithmus funktioniert. Die Idee hier, er zeigt quasi Posts, die Leute geliked haben, die ähnliche Posts geliked haben, wie die, die man selbst geliked hat. Und das funktioniert erstaunlich gut und ist in jetzt RealQL in dem Fall ein bisschen unangenehm auszudrücken, aber hat erstmal funktioniert, zumindest die ersten 2 Monate, dann wurde das Netzwerk zu groß, als dass das effizient ist. Naja. Ja, dann habe ich ein bisschen zu fleißig und habe ganz viele Hashtag-Feeds erstellt, weil viele Leute haben damals schon gerufen nach, oh, wir wollen bitte Hashtags haben und es gab keine Hashtags. Also warum nicht einfach einen Feed erstellen, der eben für verschiedenste Hashtag automatisch Feeds erstellt. Das funktioniert ganz einfach. Ich habe euch ja vorhin diesen Jetstream gezeigt, der alle Posts in Echtzeit anzeigt. Da guckt man einfach mit dem regulären Ausdruck nach Dingen, die wie Hashtags aussehen, fügt die dann irgendwie eine lokale Datenbank hinzu oder eine Datei, wie man möchte, und gibt dann einfach die Liste an Posts, die matchen, zurück, je nachdem, welcher Feed angefragt wird. Ja. So, dann ist es jetzt aber so, dass natürlich mit Programmierkenntnissen Feeds bauen ist schon sehr, sehr cool. Aber noch besser ist natürlich, wenn wirklich alle solche Feeds bauen könnten. Und da habe ich dann die Möglichkeit gesehen, wie wäre es denn, wenn ich einfach so einen kleinen visuellen Editor baue, mit dem Leute sich einfach Feeds zusammenklicken können und dafür einmal nicht so unglaubliches technisches Know-how benötigen, das Ganze schnell ausprobieren und schnell iterieren können, also sofort sehen, wie der Feed dann aussieht, ohne dass sie erstmal deployen müssen, warten, bis vielleicht ein paar Posts erscheinen und so weiter. Und dass sie eben auch keine eigene Infrastruktur hosten möchten, wenn sie nicht wollen. Und da ist es dann eben so, das ist dann angekündigt worden, so 2-3 Monate habe ich das dann entwickelt, bis das halbwegs nutzbar war. Das Ganze habe ich dann Skyfeed getauft, weil das erste gefailte Projekt, was ich 2020 probiert habe, auch Skyfeed gehießen hat. Und es lustig ist, dass es gut zu BlueSky passt, deswegen habe ich den Namen einfach übernommen. Und genau, wie sieht denn dieser Feedbuilder jetzt aus? Hier ist ein Beispiel. Vor 2 Wochen war ich hier bei dieser BlueSky-Konferenz in Hamburg. Und da sieht man jetzt auf der linken Seite, sieht man meinen Mausteil, oh ja, wie eben dieser Feed aufgebaut ist. Man hat hier links einfach Blöcke, die man erstellt. Das Ganze geht von oben nach unten durch. Hier oben machen wir jetzt das komplette Netzwerk rein, also einfach alle Posts der letzten 3 Tage. Dann filtern wir nach einem regulären Ausdruck, in dem Fall jetzt eben Ahoi 25 oder auch einfach die Domain, die dafür genutzt wird. Dann werden noch 2 verschiedene Lists einputtet. BlueSky hat auch Lists. In dem Fall sind das jetzt Lists mit Leuten, die quasi bei dieser Konferenz anwesend waren oder zumindest Tickets hatten und ihren BlueSky-Account gelinkt hatten. Und man sieht hier auch bei jedem Block quasi unten, wie viele Posts jetzt nach diesem Schritt noch im Feed sind und wie lange das gedauert hat. Da kann man auch ein bisschen darauf achten, dass meine Infrastruktur nicht zu überlastet wird. Nun gut, dann werden Duplicates entfernt, weil es kann natürlich sein, dass Leute sowohl in der Liste sind, als auch zusätzlich Ahoi 25 erwähnt haben. Und zu guter Letzt wird das Ganze dann sortiert. Da kann man sich ein bisschen kreativ ausleben, wie man das jetzt sortieren möchte. In dem Fall jetzt nach dem HN-Ranking, habe ich einfach so benannt, weil es am bekanntesten ist von Hacker News, aber Reddit nutzt was Ähnliches, wo quasi einfach Posts, die mehr Likes haben, weiter oben angezeigt werden. Aber umso älter der Post wird, umso exponentiell mehr Likes benötigt man, um quasi weiter oben zu landen. Zeigt also eine gute Mischung aus aktuellen Posts, die aber trotzdem recht beliebt sind. Ja, so, jetzt ist noch das Interessante. Ich habe mir natürlich auch was dabei gedacht, weil wenn ich jetzt irgendwie einen proprietären Dienst anbiete, das ist ja auch irgendwie wieder blöd, weil dann sind ja die ganzen Feeds, die Leute erstellt haben, dann zwar alle da, alle kostenlos, wunderbar, aber es weiß wieder niemand, wie die funktionieren. Okay, außer die Person, die den Feed erstellt hat und ich, wenn ich halt irgendwie in die Server-Docs gucke. Deswegen habe ich mir überlegt, man könnte ja einfach diese Definition, wie man eben diesen Feed gebaut hat, also diese ganzen Blöcke, die ganze Struktur, als Teil dieses Feed-Records veröffentlichen. Und dann kann im Prinzip jede Person einfach nachschauen in so einem Explorer, wie eben der Feed funktioniert, ohne eben meine Infrastruktur fragen zu müssen. Und das ist sogar ganz angenehm, weil ich meine Infrastruktur durch komplett stateless designen kann. Das heißt, ich speichere keinerlei User-Daten bei mir, sondern wenn einfach irgendjemand einen Feed erstellt, der eben auf meine Infra zeigt, also einfach meine Domain, und dann eben die Definition des Feeds in dem Record enthält und dann irgendjemand den anfragt, dann fragt einfach meine Infrastruktur dann nach, was eigentlich in diesem Record steht, der da angefragt wird, was das die Definition ist, führt die Definition dann aus bei meiner Engine und erstellt daraus dann einen wunderbaren Feed, der dann angezeigt wird. So, das können wir auch nochmal ganz kurz zeigen. Das hier ist jetzt die Skyfeed-App, wie sie heute aussieht. Und wenn wir uns jetzt hier einen Feed anschauen, dann können wir mal gehen auf Discover Feeds zum Beispiel und da suchen wir jetzt nach 38C3. Wir sehen, es gibt mehrere 38C3-Feeds, die Leute erstellt haben. Einer von mir und zwei von anderen Personen. Und in meinem Client habe ich mir jetzt auch die Freiheit genommen, Feeds, die eben mit meinem Tool erstellt wurden, entsprechend zu markieren. Dann ist es so, wenn ich jetzt auf einen dieser Feeds drücke, zum Beispiel den ersten, ist jetzt schon sichtbar, dann gibt es hier so einen schönen kleinen Knopf, View Source Code, und wenn man sich den anklickt, das geht bei jedem einzelnen Feed, der mit Skyfeed erstellt wurde, dann sieht man eben diese komplette Definition, wie der Feed funktioniert. Und dieses Format ist identisch zu dem, was man auch im Editor hat, wenn man, kommen wir gleich auch noch zu, den JSON-Editor nutzt. So, ein weiteres Feature ist, wenn Leute einen Feed veröffentlichen, können sie eine Lizenz festlegen. Und wenn diese Lizenz das erlaubt, dann gibt es auch diesen wunderschönen Fork des Feed-Knopf, mit dem man dann eben den Feed folgen kann. Das können wir mal ausprobieren. Wir klicken einfach mal drauf. Klick. In dem Fall ist es jetzt so, das ist ein kleines Sonderfällchen, es gibt hier so einen Remember-Post-Block, der hat dann leider doch Zustand, aber der ist nicht userspezifisch. Deswegen funktioniert das jetzt gerade auf meinem Account leider nicht. Aber das bedeutet einfach nur, dass quasi Posts, die älter als 7 Tage sind, weil das ist alles, was ich quasi effizient sofort in dem Preview bearbeiten kann, die werden hier im Preview leider nicht angezeigt. So, kommen wir nochmal zurück. Ich gehe mal ganz kurz auf meinen 38C3-Feed, den ich erstellt habe. Der ist ein bisschen generischer und der enthält zum Beispiel einfach alle Dinge, die auf MediaCCC linken, als zum Beispiel auch die FSCK-Aufzeichnungsreleases, die vom VOG wunderschönerweise auf BlueSky gepostet werden. Und hier ist es so, dass man lustigerweise sieht, wenn man jetzt ein bisschen runterscrollt, der Feed ist ein bisschen komplizierter, dass der tatsächlich schon geforkt wurde, und zwar Anfang Dezember. Und wenn man ein bisschen runterscrollt, dann sieht man, von wo der geforkt. Oh, vom 37C3-Feed. Ja, Überraschung. Der ist nicht so stark unterschiedlich. Ich musste im Prinzip nur 2, 3 Zahlen ändern. Also habe ich einfach dieses Feature selbst genutzt, um mir die Arbeit da sehr einfach zu machen, ein 38C3-Feed zu erstellen. Genau. So. Ach ja, und was man da auch noch ganz kurz zeigen kann, tut mir leid, wenn ich nochmal zurückgehe. Wenn wir uns jetzt hier eben in so einem Record Explorer diesen 38C3-Feed anschauen, dann sehen wir hier wie vorhin auch bei diesem Katzenfeed eben die ganzen Dinge wie das Bild, wann es erstellt wurde, Description und hier jetzt eben auch ein Feld Skyfeed-Bilder, das ist nicht Teil des BlueSky-Standards logischerweise, aber das wird einfach kommentarlos auch mitgespeichert, weil, wie gesagt, das Ad-Protokoll unabhängig ist von eigentlich den ganzen BlueSky-Sachen, die eine Applikation nur ist, die drauf läuft. Und hier sieht man jetzt eben genau einfach, kann man sich nachschauen, wie dieser Feed implementiert wurde. Genau. So, ganz kurz zu meiner Infrastruktur. Ich biete das ja alles aktuell einmal entgeltfrei an und vor allem für sehr, sehr viele Feeds und sehr, sehr viele User. Wie funktioniert das, dass das halbwegs machbar ist? Die Magie heißt Caching Layer. Was ich nämlich tue, ist, ich habe einmal ein Caching-Layer und da landet erstmal alles, was an Feed-Requests reingeht. Und wenn jetzt jemand fragt, hey, ich möchte mit den 38C3-Feed generieren, dann sieht mein Caching ja, oh, das ist noch nicht generiert, dann lasse ich einmal das Compute-Layer mal ran, gibt da die Feed-Definition rein, das arbeitet ein bisschen, gibt das Ganze zurück und das Caching-Layer hält das dann für aktuell 1 bis 5 Minuten, manchmal auch ein bisschen mehr. Ich habe vor, diese Zeit zu reduzieren, damit man auch Echtzeit-Feeds wieder besser machen kann. Aber jede Person, die danach eben nachfragt nach diesem Feed, kriegt dann einfach nur vom Caching-Layer das Ganze aus dem, in dem Fall nutze ich jetzt DragonflyDB, so ein bisschen wie Redis, also aus dem Memory-Cache einfach rausgeschrieben, inklusive auch so Sachen wie Pagination. Also erstmal nur die ersten 20 Posts, wenn man runterscrollt, immer mehr und so weiter. Das funktioniert sehr, sehr gut und ist sehr effizient. Besonders schön ist, ich habe, als ich das Fly.io-Zeug eingeführt habe, einfach dieselbe Location gewählt, in der auch die BlueSky-Datencenter liegen oder dasselbe Datencenter, was BlueSky genutzt hat, das war bei AWS. Und das hat dann den Vorteil, dass ich dann quasi in irgendwie 4 Millisekunden Latenz jeden gecachten Feed ausliefern konnte, was natürlich zu einer sehr angenehmen User-Experience geführt hat, vor allem für die US-Nutzer. Inzwischen verteilt sich das natürlich ein bisschen und wir wollen auch nicht, dass alle Feed-Requests einmal über das BlueSky-App-View gehen, deswegen nur mal kurz als Anmerkung. Dann ist es so, dass trotz dieser wunderbaren Architektur es hin und wieder mal zu Downtime kommt. Und das liegt immer an verschiedenen Dingen. Da ganz am Anfang im November sieht man, was war im November nochmal oder kurz vor, ich glaube irgendwas mit US-Wahl oder so. Möglicherweise wurde meine Infrastruktur da überlastet, weil BlueSky ganz viele User dazu gewonnen hat. Das hat sich dann aber zum Glück langsam wieder behoben. Und hin und wieder die einzelnen Outages waren entweder, weil ich was sehr, sehr Dummes gemacht habe, oder tatsächlich auch echt oft, weil Fly.io irgendwie Probleme hatte. Deswegen will ich da auch zeitig wegmigrieren zu zum Beispiel BunnyNet, was dann auch den Vorteil hätte, dass die komplette Infra dann in der EU liegt. So. Wenn aber das Ganze nicht gecached ist, müssen wir jetzt zur Skyfeed Query Engine rein. Und das Spannende an der ist, die sind Rust geschrieben. Und ich hatte mit Dart begonnen, das hat natürlich nicht so gut skaliert. Das ist einfach so eine, ja, weniger effiziente Programmiersprache, eher so für Apps gedacht. Und der Trick hier ist, ich halte möglichst viele Daten im RAM und nutze ganz viele spannende Datenstrukturen, die Rust so bietet und einfach zu nutzen macht, zum Beispiel Roaming Bitmaps, um eben mit möglichst wenig Arbeitsspeicher und in möglichst effizient abrufbaren Formaten die ganzen häufig genutzten Queries oder die ganzen häufig genutzten Blocktypen einfach und schnell berechnen zu können. Weil das Problem ist natürlich, ich habe unendlich viele potenzielle Feeds, die Leute anfordern können. Und es ist auch nicht so, dass ich state-lokal oder serverseitig speichere, dass ich weiß, welche Feeds quasi alle existieren, mit denen ich rechnen muss und die ich dann schon mal vorgenerieren kann oder sowas. Und das macht das alles so ein bisschen sehr komplex. Und historisch war die Query Engine das größte Problem, was Skalierung angeht. Und die ist auch Open Source natürlich unter der AGPL. Aktuell auf GitHub, möchte ich vielleicht irgendwann mal wegmigrieren, aber das ist da auch aktuell das, was gerade läuft. Habe ich gestern gepusht. Ich habe so ein bisschen, egal. So, Live-Demo. Wir zeigen jetzt ein bisschen lustige Dinge, die man mit Skyfeed machen kann. Nur mal kurz, um ein Gefühl für den Feed-Builder zu bekommen. Und vor allem auch die in der Talk-Ankündigung versprochenen fortgeschrittenen Features ein bisschen zu zeigen. So. Genau, so was wir jetzt zuerst tun, ist, wir gehen in den JSON-Editor und setzen die Engine auf meine Preview-Engine. Das tue ich jetzt nur, weil die etwas deutlich schneller ist, aber noch ein bisschen experimentell. Das heißt, die ist noch nicht Default, weil die noch nicht mit allen Feeds, es sind schon sehr viele Feeds erstellt worden, eben funktioniert. Aber jetzt gerade weiß ich, dass die Sachen, die ich jetzt zeige, natürlich damit gehen, deswegen kann ich das machen. So. Ups. Genau. Wir beginnen jetzt erstmal mit dem, was wir gerade schon hatten, Input Entire Network. Da können wir uns jetzt einfach die letzten zum Beispiel 24 Stunden angeben oder können auch mal ein bisschen erweitern auf zum Beispiel 7 Tage. Wir sehen schon, das wird ein bisschen langsamer, weil wir jetzt wirklich frisch in dem Preview für alle Posts der letzten 7 Tage und das sind, wie wir hier sehen können, 29 Millionen einen regulären Ausdruck matchen. In dem Fall haben wir jetzt hier alle Hello World Posts, aber wir können den regulären Ausdruck natürlich beliebig anpassen und zum Beispiel nach Posts zum Thema Apfelsaft suchen. Dauert jetzt tatsächlich ein Momentchen, weil, wie gesagt, alle durchsucht, aber diese neue Query Engine, die cache das dann auch. Das heißt, wenn jetzt das nächste Mal das angefordert wird, dann... wir haben hier einen Feed mit Apfelsaft-Inhalten. Genau. Und wir wollen jetzt aber natürlich auch die besten Apfelsaftinhalte. Das heißt, wir so Thema nach Like-Count. Und jetzt haben wir die meist hochgelikten Apfelsaftinhalte der letzten 7 Tage. Genau. Dann, was gibt's noch? Man kann ganz viele andere Sachen inputen. Man kann natürlich auch mehrere Input-Blocks nutzen. Tags sind in dem Fall Hashtags. Blue Sky unterstützt die inzwischen nativ. Das heißt, man kann die auch nativ einfach inputen, wenn man eine Liste an Tags hat, die oft genutzt werden. Single-User ist einfach, wenn man einzelnen User inputen möchte. Das nutzen viele Leute zum Beispiel, um einen, bevor Blue Sky einen Media-Tab hatte, also wo man sich alle Medien eines Users anzeigen kann, haben viele damit quasi einen eigenen Media-Tab einfach programmiert. Sie haben einfach Single-User gemacht, ihre eigene User-ID gewählt und alles rausgefiltert, was kein Bild ist und tada, ein Media-Tab war da. Listen gibt's, es gibt andere Feeds, das wird jetzt ein bisschen Meta, man kann einfach andere lustige Feeds, nur nicht personalisierte Feeds, Achtung, und auch nur die ersten 100 Posts ist leider ein bisschen limitiert, weil die Anfragen an die Feed-Server sind signiert und ich muss hier so ein bisschen tricksen, dass die eben nicht signiert werden, weil ich ja keinen User habe und für den irgendwie Dinge tun kann, sondern naja, egal. Da können wir jetzt zum Beispiel, gut, Catch-Up ist jetzt ein offizieller Blue Sky Feed, deswegen der geht nicht, aber ihr könnt es euch vorstellen, wie das funktionieren würde. Alle Sky Feed Feeds lassen sich inputen. Ein einzelner Post, das nutzen Leute, um zum Beispiel eine Info anzupinnen, ganz oben an ihrem Feed, wie man in diesen Feed reinkommt, bei so Communities oder sowas. Und ja, Labels gibt es auch. Bei Blue Sky, vorhin hatte ich das in der Architektur schon ganz kurz angewähnt, ist es nicht nur so, dass Kuration selbst gewählt werden kann. Also man kann Feeds bauen, man kann Feeds veröffentlichen, nutzen, abonnieren, sich auch seine komplette Homepage damit zugleistern. Aber die Moderation ist ebenfalls austauschbar. Das bedeutet, es gibt einen Moderation Service, einen offiziellen von Blue Sky, der vorkonfiguriert ist, in der App zumindest. Und dann kann man sich noch andere Moderationsservices dazu klicken, die zum Beispiel von anderen Communities betrieben werden. Das ist natürlich sehr, sehr viel Aufwand, so einen Labeler zu betreiben, der wirklich Content moderiert. Leute, die vielleicht einen größeren Mastodon-Server betreiben, können das vermutlich nachvollziehen. Und es gibt aber auch andere Labeler, die automatisiert funktionieren und zum Beispiel irgendwie Spoiler für Filme oder sowas markieren. Und wenn man dann diesen Labeler abonniert, das kann man ganz kurz zeigen, es gibt hier eine wunderschöne inoffizielle Liste, wenn man einfach alle Labeler indexiert hat. Da haben wir jetzt hier die List of Labelers, da haben wir ganz, ganz viele, die es eben so gibt. Und wenn wir zum Beispiel mal auf den offiziellen gehen, der eben vorausgewählt ist, dann sieht das immer so aus. Dem kann man jetzt nicht entabonnieren, aber bei allen anderen geht das. Oder wenn man Third-Party-Client nutzt, kann man auch den offiziellen deaktivieren. Und hier gibt es dann eben ganz viele einzelne Label, die nochmal Beschreibungen haben. Und da kann man dann immer auswählen, ob man das eben komplett ausblenden möchte, warnen möchte oder die abschalten möchte. Man hat also relativ viel Kontrolle über die eigene Experience. Genau. Ja, dann gibt es ganz viele Remove-Block-Typen. Also man kann jetzt hier verschiedene Dinge filtern, zum Beispiel nach Image-Count, nach Embed. Zum Beispiel eine ganz lustige Sache ist, wenn wir jetzt einen Feed erstellen, der das ganze Netzwerk importiert. Und dann machen wir das Ganze weg, wenn der Embed keiner ist. Und was wir auch machen können, ist, wir können einen weiteren Remove-Block hinzufügen, wenn der Embed zum Beispiel ein Post ist. Und was wir jetzt haben, ist im Prinzip ein Feed von sämtlichen Posts, wo Leute einen Feed embedded haben. Das heißt, die haben quasi einen Feed veröffentlicht und dann kann man auch in einem Post, den man erstellt, einfach sagen, oh, guck mal, ich habe hier diesen Feed gemacht oder gefunden. Und dann können Leute einfach direkt da drin auf diesen Feed klicken und sich den anschauen. Und jetzt habe ich einen Meta-Feed erstellt, der quasi alle Posts enthält, die irgendwelche Feeds vorstellen oder zeigen. Jetzt möchte ich hier einen zu Oceanography, zu Ozean. Genau. Dann gibt es noch ein paar schöne neue lustige Features, weil natürlich diese ganzen Remove-Dinger sind für viele Use Cases schon ausreichend. Aber wenn man mal ein bisschen fortgeschrittener werden möchte, dann kann man auch in, das ist jetzt eben so ein V1-Preview-Feature, in den Editor gehen und können wir dann Remove Rare machen. Und dann können wir tatsächlich einfach ein bisschen Code schreiben. Das heißt, wir können sowas machen wie Remove if like count kleiner als 10.000 und ganz wichtig ist, wir sollten vielleicht mal die ich überfordere. Das Problem ist, dieses Scripting ist nicht so unglaublich schnell. Das heißt, da haben wir noch, wie gesagt, Preview. Ja? Aber es wird dann möglich sein, das ist jetzt einfach ein einfaches Filter. Aber das kann deutlich, deutlich komplexer werden mit der Zeit. Und da kann man auch theoretisch mehrzeiligen Code reinpacken und so. Nur die UI gibt das halt noch nicht her. So, aber jetzt haben wir zum Beispiel sämtliche Dinge rausgefiltert, die einfach unter 10.000 Likes haben. Und das gibt es jetzt theoretisch auch schon als fertigen Blog von mir. Aber nur mal, um das Konzept zu zeigen, dass es eben jetzt auch mit Scripting geht. Dann das Regex-Filter ist eigentlich so ein bisschen das, was die Leute am liebsten nutzen. Und das hatte ich ja gerade schon kurz angesprochen, man kann im Prinzip einen komplett regulären Ausdruck reinpacken. Manche Regex-Dinge, wie zum Beispiel Look-Aheads und Look-Behinds, werden nicht unterstützt, weil die leider nicht performant umsetzbar sind. In dem Fall nutze ich jetzt die Rust-Regex-Crate, die eben garantiert, dass jeder reguläre Ausdruck in, ich glaube, linearer Zeit gematcht werden kann. Irgendwie sowas. Sorry, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ist schon länger her, dass ich da wirklich einen tiefen Deep Dive gemacht habe. Aber auf jeden Fall, die stellt sicher, dass meine Infra nicht überladen wird durch irgendwelche rekursiven Regexe, die dann meine ganze Infra auffressen. Jo. Genau, Sort gibt's. Ja, auch noch eine lustige Sache ist zum Beispiel der Limit-Block, nur mal ganz kurz. Man kann zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt alle Hello World Posts und dann machen wir ein. Ja, das machen wir ganz schnell. Ups. So, das ist jetzt nämlich auch ein Common Pattern. Wir wollen zum Beispiel die 100 meistgelikten Posts, aber die nicht in dieser Reihenfolge anzeigen. Das heißt, wir nehmen einfach erstmal, sortieren wir nach Like Count, nehmen nur die ersten 100 und dann sortieren wir nochmal nach zufällig. Und dann haben wir eben die zufällig. In zufälliger Reihenfolge die 100 meistgelikten Hello World Posts. So, jetzt noch ein besonderes Feature. Die meisten Feeds, die eben erstellt werden, sind nicht personalisiert. Das heißt, die zeigen, wie man sehen kann, allen das Gleiche an. Was man aber auch machen kann, sind theoretisch personalisierte Feeds. Problem ist nur, die sind deutlich rechenintensiver, weil da die Caching-Infra im Regelfall umgangen wird und ich nicht mehr eben allen Usern das Gleiche zeigen kann, wenn sie in einer bestimmten Zeit anfragen, sondern es muss wirklich für jeden da richtig Arbeit reingesteckt werden, um ein schönes Feed-View, um ein schönes Feed zu generieren. Nichtsdestotrotz ist es möglich und wenn man mich dann nett fragt, dann schalte ich den Feed einfach frei und geguckt habe, dass der nicht zu ineffizient implementiert ist und dann funktioniert der erstmal auch. Wir kommen auch gleich noch zu etwas anderem. So, jetzt sehen wir zum Beispiel hier, UserDID ist der Demo-Account, mit dem ich gerade angemeldet bin und ich habe vorhin einen Hello World Post abgesetzt, das heißt, jetzt ist das auch der einzige, der angezeigt wird. Eine andere Sache, die zum Beispiel sehr beliebt ist, ist, dass man einfach einen personalisierten Feed erstellt, der die eigenen Posts alle includet. Und das Schöne ist, bei Single-Usern sind das auch alle Posts, die man jemals gemacht hat und nicht nur die letzten 7 Tage. Und dann kann man sich zum Beispiel die eigenen ersten Posts anzeigen lassen. Dann können Leute ein bisschen in der Vergangenheit stöbern, womit sie so angefangen haben oder vor vielen Jahren auf Blue Sky gepostet haben. Oder was auch beliebt ist, ist zum Beispiel ein Feed, der einfach anzeigt, was so die eigenen populärsten Posts sind oder die am wenigsten populären Posts, die sehr viel diskutiert wurden oder sowas. Das sind alles eben so lustige kleine Sachen, die man damit bauen kann. Es ist dann auch so, dass es ein bisschen komplexere Feeds gibt oder komplexere Blöcke, die jetzt hier nicht direkt in der UI verfügbar sind, sondern eben über diesen JSON-Editor, mit denen man zum Beispiel dann auch diesen Dinge, die Leute geliked haben, die ähnliche Sachen liken, die ich auch like, Algorithmus, den habe ich jetzt einfach in der Query Engine in Rust nachgebaut, nicht mehr mit SQL und das funktioniert auch wieder effizient und den kann man zum Beispiel auch einfach als einen Block nutzen in diesem Feed und genau. So, dann gibt es noch Scoring-Features, man kann auch limiten, wie viele Posts pro User es sind, man kann einen eigenen Score berechnen, zum Beispiel mit wie alt ein Post ist. Okay, so, dann sind wir mit der Live-Demo auch schon fertig, haben wir nur noch ein paar wenige Slides, die wir jetzt noch kurz hier durchexerzieren. Ups. Ah, jetzt geht's wieder. Live-Demo. Genau, hier nochmal ein paar Beispiele von personalisierten Feed. Also Mutuals ist tatsächlich so der beliebteste Feed, den ich erstellt habe. Und der ist unglaublich einfach. Wir inputen einfach sämtliche Posts von Leuten, denen man folgt, die einem auch zurückfolgen. Das ist einfach der obere Block. Dann entfernen wir alle Replies und zum Schluss sortieren wir das. Und dieser Feed ist, habe ich mal erstellt vor 2 Jahren und das ist mit Abstand der populärste Feed, der auf Skyfeed gehostet ist. Dann das hier, wie gesagt, Memory Lane, die eigenen Posts, die ersten, die man eben jemals erstellt hat. Das ist auch sehr, sehr einfach, aber beliebt. Dann noch ganz kurz Ausblick. Ich habe mir überlegt, wenn man so ein bisschen spannendere Feeds bauen möchte, dann wäre es vielleicht cooler, es nicht visuell zu machen, sondern in so einer eigenen Definitionssprache dafür. Und das ist aktuell alles noch im Prozess, aber das wird mit der Zeit. Ich habe auch schon mal hier ein kleines Preview gebaut, das ist jetzt hier ein lokaler Dev-Bild. Wenn ich mir zum Beispiel hier Feeds anzeige, das sind automatisch die aus dem JSON schon mal umgewandelt werden in dieses neue Format und dann kann ich schon mal schauen, ob quasi das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das ist besonders bei Feeds natürlich, die viele Blöcke haben, deutlich angenehmer zu nutzen. Ja, dann für dieses ganze Scripting, also einmal mit Filtern, aber auch diese Custom-Scoring-Funktion nutze ich Rai. Das ist so eine Scripting-Engine, die eben ganz viele tolle Features bietet. Leider natürlich die Performance ein bisschen leiden lässt, wenn man dann irgendwas Non-Standard machen möchte. Aber ich denke auch, dass damit dann viele coole Use-Cases möglich werden. So, ganz kurz noch eine weitere Sache. Vor einiger Zeit habe ich zusammengearbeitet mit einer Person, die diese wunderschöne Website hier gebaut hat. Skygraph.art, und was die tut, ist quasi, die nutzt so wunderbare Community Detection Algorithmen, ich glaube der Leiden-Algorithmus, um quasi herauszufinden, welche User in welchen Clustern so ein bisschen gut zusammengehören. Und da gibt es dann mehrere Ebenen von Clustern und so. Und damit kann man dann theoretisch so Feeds erstellen wie Leute, die zum Beispiel in einem eigenen Cluster sind, mit dem man häufig interagiert, oder auch zum Beispiel, wenn man die Cluster dann mal so durchguckt, wer da so drin ist oder was so die beliebten Posts sind, dann kann man die auch benennen. Also dann gibt es zum Beispiel so Communities wie US-Politik, deutsche Politik, sehr viel Politik, Katzen, aber bei Katzen sind keine Community. Aber ihr könnt euch vorstellen, so ein bisschen Dinge, die so halt Community-basiert sind. Mir fällt gerade, vor allem geografisch ist das tatsächlich und sprachlich ist das relativ gruppiert. Leider ist es so, dass Skygraph nicht mehr mithalten kann mit der aktuellen Netzwerkgröße, deswegen wird der hier leider nicht geupdatet, aber ich habe auch demnächst vor, möglicherweise diesen Algorithmus dann einfach selbst laufen zu lassen, dann nur auf die Teile, die man dann im Feedbuilder gerade braucht, um das Ganze wieder effizient möglich zu machen. So, hier noch ein paar andere lustige Feeds. Der Temp2-Feed ist ganz gut, was der tut. Es gibt sehr viele Feeds, die auf Skyfeed laufen, und die Idee hier ist, ich gucke einfach, wenn man Feeds oder Posts mag, die in irgendwelchen bestimmten Feeds aufgetaucht sind, in welchen anderen Feeds tauchen die noch auf? Weil das ja meistens dann quasi themenspezifische Feeds sind und damit dann ich quasi die ganzen spannenden Feed-Algorithmen, die sich Leute überlegt haben, nutze, um daraus dann einen algorithmischen Feed zu bauen. Hier wird das kurz erklärt. So. Ja, ganz kurz Statistiken. Aktuell gibt es auf Blue Sky sehr, sehr viele Feeds, um genau zu sein. Ich glaube, ich habe gar nicht die genaue Zahl, ich habe sie mir irgendwo aufgeschrieben. Genau, 112.000 Feeds. Davon sind 86.000 gerade auf Skyfeed gehostet. Das sind ziemlich viele. Das liegt vor allem daran, dass Skyfeed, wie gesagt, sehr, sehr früh da war. Und das funktioniert nur deswegen so, weil ich eben, wie gesagt, dieses Caching-Infra so aggressiv anwende. Hier gibt es auch eine öffentliche Statistikseite, ich komme gleich zum Schluss, eine öffentliche Statistikseite, die sich jede Person anschauen kann, wo einfach genau steht, wie viele Requests, wohlgemerkt, ich speichere keinerlei User-Daten, also wer die anfragt, wird weggeworfen, sofort, nicht verarbeitet, wird nur gespeichert, eben wie viel die abgefragt wurden. Man kann sich das Ganze über eine Zeit verteilt angucken. So, bis jetzt wurde das Ganze finanziert komplett dank GitHub-Sponsors, weil ganz, ganz viele Leute sehr, sehr nett und freundlich waren und mir einfach Geld geschickt haben dafür. Leider ist es so, dass das Ganze die Infra aktuell nicht mehr komplett deckt. Deswegen schaue ich aktuell noch nach anderen Möglichkeiten, das langfristig zu halten. Einmal ist die Sache, dass ich vielleicht nicht die komplette Infra hoste, sondern dass auch andere Leute eben ihre eigenen Skyfeed Query Engines hosten können, aber da mangelt es gerade ein bisschen daran, dass die Software noch leichter zum Selbsthosten werden muss. Es gibt gerade Probleme, zum Beispiel, dass der Indexer, um die ganzen Daten zu indexieren, nicht mehr hinterherkommt. Da arbeite ich gerade an einem neuen in Rust. Und eine andere Option ist möglicherweise, dass vielleicht so Features wie personalisierte Feeds, die besonders rechenintensiv sind, irgendwie eine Donation erfordern und damit dann auch die kostenlosen alle mitfinanzieren. Ja, dann wünsche ich euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet mich auf Blue Sky auf adwordserver.dev. Ansonsten bin ich überall adword, zum Beispiel auf Chaos Social und. Und von da findet ihr dann zum Beispiel auch irgendwie, wenn ihr mir eine Nachricht schreiben wollt, mein Matrix und sowas. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir haben keine Zeit für Fragen. Nee, okay, dann, ja, Dankeschön.